Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern Rabe vom Dienstag, dem 21. Oktober 2014. Das sind die Themen von heute. Der mexikanische Drogenkrieg hat sich in den Südwesten verlagert. Von den 43 verschwundenen Studenten fehlt immer noch jede Spur. Und wir reden über Kobani, die Stadt als kurdisches Symbol der Demokratie und des Widerstands gegen den Islamischen Staat. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info.
Vor den Berichten aus geografisch entfernten Konflikten zuerst zu den Nachrichten aus Bern. Die Berner Hausbesetzerszene scheint aktiv wie selten zuvor. Gestern berichteten wir über die Besetzung im Wieler Quartier. Das Kollektiv Lokomotiva belebt dort seit 2 Wochen ein Häuschen an den Gleisen. An der Murtenstraße 34a lebt seit Ende August das Wohnkollektiv Serafin und Plum. Und wie die Berner Zeitung berichtet, ist nun auch dessen Nachbarhaus in der Nummer 32 besetzt. Die Gruppe nennt sich Familie Bo. Das für die Liegenschaft zuständige kantonale Amt für Grundstücke und Gebäude hat offenbar Kenntnis von der neuen Besetzung. Das Amt hat Wochen zuvor mit der Gruppe Serafin und Plum einen Gebrauchsverleihvertrag abgeschlossen, sodass die Besetzer das Gebäude bis zu dessen Abbruch legal nutzen können. Gleiches erhofft sich nun die Familie Bo an der Murtenstraße 32. Welche Kultur soll die Stadt Bern künftig fördern? Dazu konnte die Kulturszene in einer Vernehmlassung ihre Meinung sagen. Einige Elemente daraus werden nun umgesetzt. Unter anderem erhält Bern eine Kulturstrategie. In dieser sollen unter anderem Visionen für das Nachtleben, die Jugendkultur und die Nutzung des öffentlichen Raums festgeschrieben werden, so Alexander Czapet gestern Abend an der Informationsveranstaltung zur Kulturförderung 2016 bis 2019. Am umstrittenen Plan einer Fusion von Dampfzentrale und Schlachthaustheater hält Alexander Czapet trotz Widerstand fest. Die beiden Kulturhäuser hätten nun 2 Jahre Zeit, um zu schauen, ob es zu einer Fusion kommen könne. Von einer engeren Zusammenarbeit verspricht sich der Stadtpräsident nach wie vor eine Stärkung der freien Szene. Letzte Woche sind Unbekannte in eine Berner Moschee eingedrungen und haben gezielt vandaliert. Der Imam Mehmeti des muslimischen Vereins Bern hat nun gestern Montag eine Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. Vandalen haben in der Moschee an der Hochfeldstraße das Modell der neu geplanten Moschee zerstört und die Baupläne für die Moschee, die im Haus der Religion gebaut werden soll, gestohlen. Ebenfalls haben die Täter das Gesicht von Mehmeti auf Bildern durchgestrichen. Der Imam geht davon aus, dass radikale Muslime hinter der Tat stecken. Vor einem Monat hatte Mehmeti in einem Zeitungsinterview die Taten des IS verurteilt und sich kritisch über den Islamischen Zentralrat der Schweiz geäußert. Der Angriff in der Moschee ziele klar auf das interreligiöse Projekt «Haus der Religionen», das mehrere Religionsgemeinschaften unter einem Dach vereint, so der Imam gegenüber der Zeitung «Der Bund». Noch zum Wetter. Morgen Mittwoch soll es tagsüber nur noch 11 Grad werden, bei wechselnder Bewölkung und Regenschauer am Abend. Am Donnerstag weiter kaltes Wetter, Höchsttemperaturen von 10 Grad, trotz Sonnenschein. Und in der Nacht auf Freitag erreichen die Temperaturen fast den Gefrierpunkt. Tagsüber wird es dann aber wieder schön, bei 11 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Vor 3 Wochen passierte es. Studenten im mexikanischen Bundesstaat Guerrero gingen auf Sammeltour in der Stadt Iguala. Sie wollten Geld sammeln für eine Reise nach Mexico City. Allerdings meinten die Behörden, sie wollen eine öffentliche Veranstaltung stören. Die Polizei begann auf die Studenten zu schießen und nahm 43 Studenten fest. Später kam es zu weiteren Schießereien. Unterstützt wurde die Polizei wahrscheinlich auch von den Verbrecherbanden. 6 Menschen kamen in der Nacht ums Leben. Von den 43 Studenten fehlt seither jede Spur. Es wird vermutet, sie wurden vom organisierten Verbrechen bestialisch ermordet. Guerrero gilt als der ärmste Bundesstaat Mexikos. Immer mehr wird er zum Schauplatz des Drogenkrieges. Michael Spahr hat mit Philipp Gerber im mexikanischen Oaxaca gesprochen. Dieser koordiniert Projekte der Entwicklungsorganisation Medico Internacional, unter anderem auch in Guerrero. Michael Spahr wollte von ihm wissen, ob solche Vorkommnisse zum Alltag in Guerrero gehören.
Guerrero hat eine sehr schwierige Geschichte, sehr gewalttätige Geschichte. In den 60er Jahren schon eine starke Repression gegen die Sozialbewegung, worauf sich dann ein kleiner Teil der Bewegung auch bewaffnet organisiert hat, die Guerilla-Organisation, worauf das Militär in diese Gegenden und Dörfer auf brutale Weise wie in anderen lateinamerikanischen Ländern in diesen Jahren aufgeräumt hat, wenn man so sagen will. Also es gibt über 500 Verschwundene aus dieser Zeit. Es ist so eine Art Aufstandsbekämpfung im Gange und gleichzeitig aber auch seit den 70er Jahren immer mehr Anbau von Opium, Marihuana, der Drogenhandel Richtung, also der Transitrichtung von Drogen Richtung USA ebenfalls. Und das mischt sich so, also diese Aufstandsbekämpfung, die Militärpräsenz, das Drogengeschäft, das geht alles mehr oder weniger Hand in Hand und führt zu einer immer schwierigeren Situation. Guerrero ist inzwischen der gewalttätigste Bundesstaat in Mexiko. Also nicht mehr Chihuahua, nicht mehr der Norden. Die meisten Morde geschehen heutzutage leider in Guerrero.
Jetzt hat sich die Bevölkerung zu Wort gemeldet. Es kam zu Protestaktionen, weil diese 43 Studierenden verschwunden sind, weil es diesen Gewaltausbruch von Seiten des Staates oder des organisierten Verbrechens gab. Ist da richtiggehend eine Volksbewegung am Entstehen?
Ja, das ist immer schwierig, das genau einzuschätzen. Es gibt immer mehr Proteste, das stimmt. Es gab zum Beispiel letzten Mittwoch und Donnerstag auch Streiks an den Universitäten. Jetzt diese Woche sind wieder Mittwoch und Donnerstag massivere Streike angekündigt und Demonstrationen. Es gab letzten Freitag eine Demonstration in Acapulco. Also das ist die größte Stadt von Guerrero, die bekannte Touristenstadt mit fast 1 Million Einwohnern. An dieser Demonstration haben 7.000 Personen teilgenommen. Das ist für mich also ein bisschen ein Gradmesser. Also in Guerrero ist die Gewalt so groß und die Zerrüttung der Gesellschaft so groß, dass auch in dieser Situation eigentlich vor allem nur die Lehrer und die Schüler, die Lehrerschüler, die von den pädagogischen Hochschulen sind, sich mobilisieren. Der Rest der Gesellschaft ist eigentlich zum großen Teil paralysiert und man muss sich natürlich auch vorstellen, in dieser Lehrerhochschule Ayotzinapa, die Situation im Moment, dort sind 43 Familien präsent, die ihre Söhne suchen. Das ist ein ausschließliches Männerinternat. Und die sind seit 3 Wochen nicht nur traumatisiert, sondern versuchen auch, diese Verschwundenen zu finden. Die reisen jeweils nach Iguala, gehen in die Hügel, suchen nach Gräbern, also eine wahnsinnige Anspannung und Verzweiflung der Kommilitonen, der Freunde und der Familien.
Der Präsident von Mexiko, Peña Nieto, verkauft sich ja gerne als Saubermann, der mit dem organisierten Verbrechen aufräumen will. Macht er das einfach zu wenig oder ist er selber allzu sehr verstrickt mit diesen Machenschaften?
Ja, es wäre vereinfacht zu sagen, dass jetzt das einfach die Verstrickung von Peña Nieto ist. Man kann Peña Nieto sicher vieles vorwerfen. Generell denke ich, ist der Versuch der Regierung gewesen, in den letzten 2 Jahren, seit sie an der Macht ist, das Thema Sicherheit aus den Medien zu nehmen und die Strukturreformen durchzuziehen, was ihnen eigentlich so bisher gelungen ist, ne? Man hat nicht mehr so von der Mafia geredet, man hat geredet davon, es gäbe den Mexican Moment, wie sie am WEF in Davos gesagt haben. Es gäbe jetzt endlich diese Strukturreformen. Es gehe voran mit dem Land. Die Reformen waren natürlich insbesondere gegen Gewerkschaften gerichtet und haben jetzt auch den Erdölsektor geöffnet für die internationalen Investitionen. Wobei das Thema Sicherheit oder das Thema Korruption auch und die Unterwanderung des Staates durch die Mafia nach wie vor präsent ist. Und im Guerrero beispielsweise ist die Linke an der Macht. Und dennoch hat Guerrero diese Entwicklung gemacht. Also da sind die ehemalige Regierung Calderón von der rechten PAN, die PRI, die jetzt wieder an der Macht ist, und auch die PRD, alle in derselben Verantwortung zu sehen, denke ich.
Soweit die Einschätzungen von Philipp Gerber. Er ist in Mexiko als Projektkoordinator der Entwicklungsorganisation Medico International Schweiz. Eine Partnerorganisation von Medico International unterstützt im Moment die Angehörigen der 43 vermissten Studenten Guerrero. Mehr Hintergründe gibt es auf www.medicointernational.ch. Über die Situation im mexikanischen Bundesstaat Guerrero gibt es heute Dienstagabend auch eine Veranstaltung des Mexiko-Forums Schweiz. Um 19.15 Uhr im Büro von Amnesty International in Bern. Mehr Infos dazu gibt es auf www.chiapas.ch.
Rabe Info.
Kobani wird zum Symbol des Widerstands der kurdischen Bevölkerung gegen die Terrormiliz Islamischer Staat IS. Fast täglich erreichen uns Meldungen aus der Grenzstadt zwischen Syrien und der Türkei, zum Teil sehr widersprüchliche. Vor dem Wochenende hieß es noch, dem kurdischen Widerstand sei es gelungen, die IS zu vertreiben. Doch heute explodierten wieder Bomben der Terrormiliz in Kobani. Bewegt ist nicht nur die kurdische Bevölkerung vor Ort, sondern auch die kurdische Diaspora weltweit. Auch in der Schweiz leben viele Syrer, Irakerinnen, Iranerinnen und Türken mit kurdischen Wurzeln. Sie sitzen stundenlang vor dem Fernseher oder vor dem Computer und verfolgen die aktuelle Entwicklung. Besonders ist auch, dass ihr jahrzehntelanger Kampf für einen eigenen Staat wieder ins Interesse der Weltöffentlichkeit gerückt ist. Plötzlich wird wieder über den Krieg zwischen der kurdischen PKK und dem türkischen Militär gesprochen, in dem über 30.000 Menschen getötet wurden. Jetzt werden Kurdinnen und Kurden, auch in der Schweiz, wieder aktiv. Sie organisieren Solidaritätsdemonstrationen für Kobani oder veranstalten Informationsabende, um die Schweizer Bevölkerung zu sensibilisieren. Unser Praktikant Jonas Jakob hat einen solchen Informationsabend besucht. Dort hat er mit dem grünen Berner Grossrat Hasim Sancar gesprochen. Sancar hat selber kurdisch-türkische Wurzeln. Der Berner Politiker ist in einem Dorf im Südosten der Türkei geboren. Jonas Jakob wollte von ihm wissen, warum es jetzt wichtig ist, dass die internationale Gemeinschaft Solidarität zeigt.
Solidarität mit diesen Widerstand leistenden Leute ist sehr wichtig. Und es geht nicht nur um Kurden, sondern auch geht es um andere Minderheiten, Jesiden zum Beispiel. Jesiden haben niemandem etwas getan. Die sind noch in einer schlechten Position, weil sie auch nicht, so wie die Kurden zum Beispiel, kämpferisch organisiert sind und in einer schwierigen Situation, wo Kurden dann ihnen Schutz angeboten haben und auch sie zum Teil geschützt haben, soweit sie konnten. Deshalb ist die Solidarität mit Kobani, mit Kurden im Nahen Osten sehr wichtig. Deshalb sollte man auch diese Solidarität mit Protestaktionen, Demos unterstützen, natürlich mit friedlichen Mitteln. Aber auch die Politik sollte Druck aus westlichen Ländern und auf die Türkei ausüben. Wenn Kobani verloren ist, dann haben alle verloren und nicht nur die Kurden. Aber wenn Kobani nicht fällt und IS verliert, dann haben alle zusammen gewonnen.
In den Medien wird ständig über den Krieg gegen die IS berichtet. Die Berichterstattung ist meistens eintönig und sehr oberflächlich. Müssten Ihrer Meinung nach die Medien verstärkt auch Stellung nehmen und Kurden mit genauer Berichterstattung unterstützen, um so vor allem Politiker auch wachzurütteln, endlich verstärkt Unterstützung zu schicken?
Ja, in den Medien gibt es eine zum Teil ausgewogene Berichterstattung, auch wenn sie nicht in Detail gehen können. Das ist ein bisschen verständlich, weil die Situation im Nahen Osten und die Situation der Kurden ein bisschen kompliziert ist, obwohl es eigentlich einfacher ist, weil die Kurden eben keine eigene Land haben. Aber auf der anderen Seite sind sie eben von 3-4 Ländern aufgeteilt und zum Teil besetzt. Und es gibt natürlich auch Änderungen, vor allem in Irak gibt es ja kurdische Autonomiebehörde und dort sorgen sie natürlich auch für die Stabilität. Also die Kurdengebiete sind eigentlich stabilsten Gebiete im Nahen Osten. Aber auf der anderen Seite eben haben sie keine Freunde. Also das Ganze macht natürlich schon ein bisschen kompliziert. Und auf der anderen Seite stellt man sich die Frage, ja, wie ist das IS entstanden und die Haltung der Politik. Europäische Länder, es gibt da oder da eine Stellungnahme, die Unterstützung für Kurden verlangen, zum eigenen Schutz auch, kann man sagen, aber eine wirklich konkrete Vorschlag und konkrete Unterstützung hilft, also ist nicht vorhanden und hilft auch nicht viel. Die Luftangriffe der USA und unterstützt von einigen europäischen Ländern, aber auf der anderen Seite, wenn man in Kobani vor allem anschaut, diese Luftangriffe und trotzdem die IS macht immer vorwärts und da fragt man sich, wo bleiben diese präzise Waffen, die sie immer behauptet haben?
Wie kann den kurdischen Kämpfern dort in Kobani sonst noch geholfen werden? Oder an wem ist es, den kurdischen Kämpfern zu helfen? Ist es auch an der Türkei, endlich einzugreifen?
Es gibt gewisse Kreise, die einen Eingreif der türkischen Streitkräfte auch verlangen. Es gibt auf der anderen Seite gewisse Kreise, die dann das ablehnen. Mit der Türkei haben die Kurden auch nicht gute Erfahrungen gemacht. Und es gibt eine Gefahr natürlich, wenn die Türkei eingreift, dann dort bleibt. Und dann hat man ein zweites Problem, auch wenn man IS bekämpft hat. Von dem her ist das berechtigt, dass man das nicht möchte. Aber auf der anderen Seite stellt sich die Frage, was kann die Türkei machen? Es gibt natürlich auch von den Kurden Wunsch nach schwere Waffen, weil sie ja mit leichten Waffen gegen schwere Waffen kämpfen müssen. Das ist ja das Problem, nicht, dass sie gegen IS kämpfen müssen. Sie haben nicht genug schwere Waffen und als Grüne, als Linke bin ich eher gegen Waffen. Aber in dieser Situation verstehe ich und würde ich sogar sagen, es ist ein Stück legitim, wenn diese Leute zum Schutz ihrer Bevölkerung schwere Waffen verlangen. Da habe ich ein Stück natürlich Verständnis wegen dieser speziellen Situation. Was die Türkei machen könnte und ich denke, Hilfe. Die Türkei hat dort natürlich auch eine Verantwortung, indem sie mit europäischen Ländern am Anfang IS auch unterstützt haben, vielleicht ein Stück unbewusst. Man hat einfach alle Kräfte unterstützt, die gegen Assad in Syrien war, bis man dann bemerkt hat, dass sie religiös Fundamentalisten sind und auch gegen sie dann eine Gefahr darstellen. Für die Türkei weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob sie ein Stück bewusst unterstützt haben, ein Stück unbewusst, aber sicher ein Stück bewusste Unterstützung war auch da. Wie die Situation jetzt ist, ich kann mir vorstellen, dass wegen dem Druck von westlichen Ländern, dass sie sich ein bisschen zusammengenommen haben. Und jetzt gibt es Kurden aus Syrien, aber auch Kurden vielleicht auch aus der Türkei, die ihre Landsleute, ihre Kollegen in Kobani zum Beispiel unterstützen möchten und die Türkei sperrt die Grenze. Und das ist natürlich nicht eine ausgewogene Haltung.
Sie selber sind Kurde und ich kann mir gut vorstellen, die Kurden, ein staatenloses Volk, deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Liebe und das Mitgefühl zum eigenen Volk ist sehr stark. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie dort rüberschauen? Und können Sie auch zum Beispiel schweizerische Kurden verstehen, die dort rübergehen und die kurdischen Kämpfer unterstützen möchten?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bezeichne mich eher als Internationalist und da habe ich gleiche Gefühle auch für Palästinenser und andere unterdrückte Völker. Das macht ja den Unterschied. Sie kämpfen für Demokratie. Da gab es ja auch eine Diskussion, wenn sie zurückkommen, müsste man sie auch so gleich behandeln wie die IS-Kämpfer und so weiter. Da würde ich eine große Fragezeichen machen.
Sind Sie wütend auf die Türken und die westlichen Länder, die nur zuschauen und nicht einschreiten?
Ja, wütend. Manchmal ist man wütend, manchmal ist man traurig. Es ist nicht nur Wut, manchmal auch ist man ohnmächtig, wenn man sieht, die greifen mit schweren Waffen an, nehmen Jesiden zum Beispiel als Sklaven, also vor allem Frauen und junge Mädchen, und vertreiben sie von ihrem sozialen Umgebung und wo sie geboren und gelebt haben, aber auch Kurden und so weiter. Und dann schaut man hier, die Türkei schaut so ein bisschen, wie könnte ich davon Profit ziehen, ist die Rechnung. Und westliche Länder, nachdem sie Nahen Osten ziemlich durcheinander gebracht haben, die müssen das selber, sie versuchen auch zu helfen, ich möchte das nicht außer Acht lassen, aber es reicht dann nicht. Und vor zum Beispiel einer Woche war es ja wirklich sehr knapp, oder es war eine Frage der Stunden, ich habe fast jede Stunde die Nachrichten verfolgt. Es ist sehr gefährlich, weil es einen Massaker geben würde, wenn sie Kobani erobern. Aber es ist auch für die Zukunft gefährlich, nicht nur für Kurden, sondern auch für die westlichen Länder und auch für die Türkei. Kobani ist quasi wie ein Symbol der Demokratie, der Widerstand geworden. Und daher müssen westliche Länder das auch sehr ernst nehmen. Wir haben eine Zeit Ebola-Virus und auf der anderen Seite haben wir IS-Virus. Und beide sind sehr gefährlich und beide müssen dann mit anderen Methoden natürlich bekämpft werden.
Das sagt Hasim Sancar, grüner Berner Grossrat mit kurdisch-türkischen Wurzeln.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 21. Oktober 2014 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Mittwoch um 11. Dann bringen wir eine Bilanz zur WM in Brasilien und stellen euch das Berner Konfliktbüro vor. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spar und Jonas Jakob. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.